Herzlich willkommen zur 52. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Christine Rietz von Siemens Factory Automation. Sie hat bereits auf der Zukunft Personal dieses Jahr ihren Ansatz dargestellt, um auf Teamebene Skill Gaps zu identifizieren und auch zu schließen. Ich fand den Ansatz super spannend und habe auch schon mal ähnliche Lösungen genutzt. Und daher wollte ich euch unbedingt den Zugang zu diesem Vorgehen ermöglichen. Daher wünsche ich euch viele Inspirationen und vielleicht lädt euch dieser Ansatz ja auch zum Nachahmen ein. Ja, herzlich willkommen, Christine, zum LernExplorer Podcast. Möchtest du dich vielleicht gerne unseren Hörern vorstellen?
Ja, total gern, Matthias. Ich bin Christine Rietz. Ich lebe in Erlangen. Und ja, ich habe einen 5-jährigen Sohn, der mir jeden Tag aufs Neue die wunderbare Welt des Lernens zeigt. Ansonsten habe ich Erwachsenenbildung studiert in Bamberg und bin bei Siemens im Bereich Digital Industries bei der Learning Organization der Factory Automation. Und dort bin ich mit einem ganz tollen Team gemeinsam daran, die Organisation zu einer lernenden Organisation hinzubegleiten. Was gibt es über mich zu sagen? Ich sage, ich bin ein recht mutiger, neugieriger und durchaus energetischer Mensch. Das schlägt sich dann auch in meinen Hobbys nieder, sowas wie Bergsport, Outdoorsport, Klettern, Bouldern, Biken und durchaus schnelle, laute Musik. Mhm. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, ich bin ein großer Podcast-Fan. Also ich würde schon sagen, Podcast-Suchti, sage ich immer, seit ich dieses Medium für mich entdeckt habe, begleitet es mich fast täglich.
Das ist gut. Und du hast gesagt, das ist jetzt auch dein erster Podcast, wo du nicht nur zuhörst, sondern auch mitsprechen darfst.
Ja, es ist Premiere für mich.
Ja, sehr schön.
Super.
Ja, und das Lernen von Kindern, das kann ich auch gut nachvollziehen mit einer 6-jährigen Tochter, die jetzt gerade in der Schule ist. Ne, da geht es jetzt nochmal so formeller, aber so richtig los mit dem Lernen. Das ist auch wirklich schön zu beobachten.
Ja, genau. Ja, das steht uns dann nächstes Jahr bevor.
Genau, und du hast ja gesagt, Siemens Factory Automation und ihr begleitet die Organisation auf der Reise zur lernenden Organisation und erinnert mich an Timo Holm, der auch hier schon mal zum Podcast dabei war und der da viel zu erzählt hat. Also wer daran Interesse hat, kann gerne noch in diese Folge noch mal reinhören. Ja, ich frage meine Gäste immer gerne auch danach, ob sie ein Zitat mitgebracht haben. Hast du was mitgebracht?
Ja, da mache ich es mir ganz leicht und nehme einfach das Zitat, das ich eher auf meiner LinkedIn-Seite auch habe, und zwar das Zitat von Pippi Langstrumpf. Das haben wir noch nie gemacht, das geht sicher gut. Das ist so ein Zitat, das begleitet mich schon länger und darin finde ich mich auch sehr wieder, aber auch viel quasi Widersprüchlichkeit zur heutigen Zeit. Warum finde ich mich drin wieder? Weil eigentlich, wenn ich so in mein Leben zurückschaue, alle guten Dinge, die mir passiert sind, eigentlich genau mit diesem Spirit passiert sind. Also es hat sich eigentlich immer was Tolles ergeben, wenn ich gedacht habe, oh, das ist ganz neu, das ist unbekannt, da habe ich ein bisschen Angst vor, und dann Augen zu und durch und dann kam irgendwie was richtig Cooles bei raus. Und auf der anderen Seite fehlt mir das heute oft in der Gesellschaft, auch in der Arbeitswelt, bei KollegInnen. Ich habe so das Gefühl, wir tun heute viel aus Vermeidung, aus Angst. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was so Pippi als Charakter mit sich getragen hat. Viel so einfach aus Mut und Entdeckergeist. Und das würde ich mir heute ja noch mehr wieder wünschen.
Ja, sehr gut. Und da steckt ja viel Kreativität drin, Neues ausprobieren, ne? Nicht immer alles bis zum Ende analysieren und jedes Detail zu können. Ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche, da funktioniert es vermutlich nicht so gut, aber ich glaube schon, dass man in vielen Bereichen sehr mutig und offen sein muss, Neues auszuprobieren. Ja, würde ich zustimmen. Und als ich das Zitat gelesen habe oder meiner Tochter vorgelesen habe, habe ich mir das auch direkt aufgeschrieben und gedacht, ach, das ist super, das muss ich behalten, genau.
Ja.
Sehr gut. Ja, Siemens Factory Automation, also ich habe verstanden, dass wir sind ja auch ein Industrieunternehmen, ihr entwickelt sozusagen Technologien für Anlagen, für Industrien, die um Automatisierung auch cloudbasiert und ähnliches auf einen modernen Stand zu bringen. Also alles, was in der Industrie gefertigt wird da gebraucht, richtig?
Ja, genau. Und das ist natürlich ein total rasantes Feld gerade, ne? So wie du dir vorstellen kannst, das wirst du sicherlich kennen und viele HörerInnen da draußen auch. Dieser ganze Bereich rast quasi technologisch so auf uns zu, an uns vorbei und wir sind ständig am Schauen, was gibt es Neues.
Ja, super spannend. Und da ist natürlich das Thema Skills auch ein wichtiges. Und ich hatte dich auf der Zukunft Personal Europe dieses Jahr im September getroffen. Und da hattest du eine Präsentation zum Thema Bye-Bye Skill Gaps, Kompetenzentwicklung auf Teamebene. Und ich fand das ziemlich genial, was du da gezeigt hast. Vor allem, wir hatten auch mal bei uns ein ähnliches Format ausprobieren. Ich habe gedacht, wir müssen uns auf jeden Fall dazu mal austauschen. Aber möchtest du vielleicht kurz beschreiben, welchen Ansatz du gewählt hast oder wie der?
Ja, total gern. Es ist ganz lustig, dass du die Zukunft Personal ansprichst, weil ich eigentlich erst mich gar nicht getraut hatte, dahin zu gehen mit diesem Ansatz, den du so genial findest. Und ich glaube, ein paar andere fanden ihn auch ganz, ganz gut, weil ich gedacht habe, Mensch, der ist doch total altbacken. Und mittlerweile habe ich herausgefunden, dass, glaube ich, genau das aber den Zahn der Zeit irgendwie ziemlich gut trifft. Was haben wir denn für einen Ansatz gewählt? Also grundsätzlich, glaube ich, ist es nicht der eine Ansatz, nicht bei Siemens natürlich und auch nicht in der Factory Automation. Es gibt viele verschiedene Ansätze, aber das, was wir jetzt tun, ist quasi ein, glaube ich, ganz wichtiges Ergänzungspuzzle, weil was wir schon ganz viel haben, ist so Upskilling, Methoden, Möglichkeiten für Individuen, wie die sich selber quasi zum einen ihre Kompetenzen erheben, messen können, aber auch zum anderen dann weiterentwickeln. Wir haben auch schon ziemlich viel so auf organisationaler Ebene. Zum Beispiel haben wir einen großen Geldtopf, mit dem wir 16 Zukunftsfelder, die wir irgendwann mal als relevant identifiziert haben, quasi fördern und dann auch gezielt da wirklich Geld und Manpower in die Hand nehmen, um da rein zu investieren. Und was wir aber in vielen Gesprächen herausgefunden haben, so ein bisschen das dazwischen fehlt, also zwischen dieser organisationalen Ebene und dem Individuum, zwar die Teamebene. Und warum ist die Teamebene so wichtig? Weil auf der Teamebene natürlich diese ganzen Strukturen und Rahmenbedingungen uns, wenn sie nicht passen, ein Beinchen stellen können beim Lernen und beim Entwickeln. Und genau da wollten wir eben ansetzen, zu sagen, okay, wir spielen das Ganze auf Teamebene und wir wählen auch von der Methode etwas, was es für die Leute ganz relevant macht. Also ich sage jetzt mal, wir haben uns bewusst gegen ein standardisiertes Tool entschieden und gegen auch diesen Mainstream der Selbstorganisation und Selbststeuerung, sondern gesagt, wir gehen jetzt einfach wieder, und das ist das Banale, mit Workshops in die Teams rein, um quasi dann es so individuell für sie zu machen und so relevant für sie zu machen, dass es dann auch wirkungsvoll ist. Na, dass sie in kurzer Zeit ein Ergebnis haben, nämlich am Ende der beiden Workshops, tatsächlich dann auch ein Ergebnis haben und rausgehen und sich entwickeln können.
Ja, genau. Ich finde es schon super, dass du es so herleitest, ne? Weil individuelles Lernen findet halt immer, also hoffentlich immer statt, ne? Oder Führungskraft mit Mitarbeiter, Entwicklungsdialoge kennen wahrscheinlich alle Unternehmen. Das passiert aber im schlimmsten Fall im Verborgenen. Und dann wissen die anderen gar nicht, dass ich mich vielleicht mit Gen AI oder mit Cloud-Themen beschäftige. Auf der anderen Seite kann man als Organisation natürlich eine strategische Vorgabe geben und sagen, das sind die drei wichtigsten Themen für dieses Jahr, an denen gearbeitet werden sollte. Aber genau, das Gap ist das Team dazwischen. Also es gibt ja diese Makro, Mikro und dazwischen die Meso-Ebene. Und genau das fehlt manchmal und auf Teamebene kann man am ehesten, glaube ich, auch die Lernkultur beeinflussen und das kann so ein Aspekt dafür sein, weil auf Gesamtorganisationsebene kann man natürlich auch Sachen machen, aber ich glaube, am meisten Einfluss kann man auf Teamebene nehmen und das Team sollte am besten wissen, was es wirklich im Moment braucht, also wo der Schuh im Moment drückt oder wie sie sich auf die Zukunft vorbereiten. Und das finde ich halt so mächtig da drin. Das kann in manchen Situationen in meiner Welt natürlich auch sein, dass das vielleicht mal eine Gruppe von Teams ist oder ein bisschen zwei, drei Teams, die sehr eng zusammenarbeiten. Aber meistens ist es doch sehr, sehr teamfokussiert. Das finde ich genial.
Ja, absolut. Also das war auch, also ich habe so in den letzten 3, 4 Jahren auch immer mal wieder KollegInnen beobachtet, wie sie so ihr Lernen und Entwicklung treiben und dann auch direkt angesprochen und gefragt, hey Mensch, ich weiß, unsere gemeinsame Führungskraft zum Beispiel hat offiziell gesagt, ihr dürft jederzeit euch Lernstunden in den Kalender blocken und dann lernen. Ja. Warum machst du es denn nicht? Und da war tatsächlich recht häufig die Antwort, naja, ganz ehrlich, was denken denn Kollege XY oder Kollegin darüber, wenn ich jetzt anfange, hier einfach mir Lernstunden zu blocken? Die warten doch auf meine Zuarbeit. Und ich glaube, das ist genau diese, ne, gemeinsame Lernkultur, die du ansprichst. Ja. Auf dieser großen organisationalen Ebene, das wissen wir alle, es ist ein riesen Batzen, das zu stemmen und da was zu verändern, das ja, es ist echt herausfordernd. Und auf dieser Teamebene geht es halt viel schneller und wirksamer.
Ja, ich hatte auch mal gesagt, ne, so dass das Mindeste, was man mit so einem Workshop erreichen kann, ne, also wenn er vielleicht auch nicht ganz so intensiv ist, ist, dass die Teilnehmer sehen, dass Lernen wichtig ist, weil man in diesen Workshop investiert. Die Führungskraft sagt hoffentlich vorher auch noch mal ein paar Worte dazu, warum man diese Zeit investiert, also und damit im Prinzip auch eine Priorität auf das Thema lenkt und zeigt, hey, das ist wirklich wichtig und es ist nicht nur für eine Person wichtig, dass sie sich entwickeln muss, weil sie, ne, im Worst Case hört sich das so an, als ob sie Defizite hätte, sondern nein, wir müssen alle weiter, damit wir halt weiterkommen und das finde ich halt ziemlich wertvoll, das im Team zu teilen. Zum Thema Lernzeit fand ich auch, also gibt es natürlich auch eine einfache Möglichkeit, einfach im Team zu sagen, ich sag mal, montags um 9 Uhr haben wir immer eine Stunde Lernzeit als Team, jeder. Und wenn ich dann in der Zeit arbeite und weiß, alle anderen lernen, dreht sich das genau andersrum, ne? Und ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht lerne, im schlimmsten Fall. Weil jetzt dürfen alle anderen lernen und ich muss hier arbeiten. Das ist ja blöd. Dann nehme ich mir doch lieber die Zeit zum Lernen. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Manchmal hat man Deadlines oder Eskalationen oder sowas. Die sind natürlich dringend da. Aber ne, so kann man es auch ein bisschen umdrehen. Aber das sind dann individuelle Lösungen, glaube ich.
Absolut, ja. Und es hat auch eine ganz andere Verpflichtung. Also ich wenn wir das gemeinsam ausmachen, dass wir gemeinsam uns dahin entwickeln, letztlich lernen kann ja nur das Individuum, ne? Tu mal nichts weg. Also ein Team kann nicht wirklich lernen. Das können nur die einzelnen Personen in dem Team. Aber wenn wir uns ausgemacht haben, dass wir eben in 4 oder 6 Wochen gemeinsam dieses nächste Kompetenzlevel erreicht haben, dann bin ich ja schon auch ein Stück weit meinen KollegInnen irgendwie das verpflichtet, ne? Und dann ist es auch Alltag im Team. Dann wird es auch in den Teamrunden, also bei uns arbeiten ja viele Teams mittlerweile agil, dann wird es zum Beispiel in den Sprints direkt mit eingebaut. Ja. Und das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn das nur auf meinen individuellen Schultern lastet.
Ja, genau. Und wenn man das dann sogar noch in der Sprintplanung einbaut oder einen Backlog hat, dann ist es halt auch klarer und sichtbarer und es wird ja auch dann regelmäßig zum Thema. Und das Thema zum Thema machen ist halt auch wichtig, ne, weil der Product Owner oder der Kunde, irgendeiner fordert immer Ergebnisse ein, logischerweise, gehört halt dazu, ne? Also wenn ich nicht von alleine liefere, sage ich mal. Und beim Lernen, wenn ich nicht lerne, naja, dann einmal im Jahresgespräch reicht halt nicht, ne? Und das dann wirklich Backlogs zu haben oder so, ist dann, glaube ich, schon sehr wertvoll. Ob da alles rein muss, eine andere Frage, aber das kann schon sehr helfen. Vielleicht mal auf den Workshop selber geschaut. Also du hast gerade gesagt, das sind 2 Workshops. Möchtest du Und du hattest, glaube ich, so 4 Phasen in diesem Workshop, wenn ich mich richtig an die Slide erinnere, die du mal gezeigt hattest. Magst du mal kurz erzählen, wie so ein Workshop aufgebaut ist?
Ja, absolut. Also wir haben den jetzt quasi im Frühjahr, Frühsommer pilotiert und damals haben wir ihn noch mit 2 Ganztages-Workshops pilotiert. Mhm. Auch das war eine große Lessons learned, wo wir gesagt haben, oh, 2 Ganztage für so ein Entwicklerteam, das ist schon echt viel. Also da sind wir gerade auch noch am Schauen, ob wir vielleicht eher so 4 Halbtages-Workshops draus machen oder es noch ein bisschen kürzen an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich 4 Phasen, genau. Die erste große, wichtige Phase, und ich würde jetzt mal sagen, das ist nahezu die wichtigste Phase, ist die Phase der Bedarfsanalyse. Da führen wir zum einen Vorgespräche, im Regelfall mit dem Führungsteam. Das sind meistens die Personen, die auf uns zugegangen sind und gesagt haben, hey, ich würde das gern für mein Team machen. klassisch disziplinarische Führungskraft, manchmal aber auch Scrum Master oder auch sogar Product Owner, die auf uns zukommen und sagen, hey, das ist total sinnvoll fürs Team, komm, lass uns da mal was machen. Da fragen wir sowas wie, warum wollt ihr das überhaupt machen? Welche gibt es einen konkreten Anlass? Was wirft ihr euch, was danach anders ist? Klassische Auftragsklärung. Ja. Und dann führen wir auch nochmal Vorgespräche mit den einzelnen, ich sage jetzt mal Subteams, also das kann immer das Team sein, das Führungsteam, wo dann auch nochmal PO mit drin ist, um quasi nochmal so die einzelnen Rollen in dem ganzen Konstrukt zu klären, weil das haben wir schon rausgefunden, es muss jeder seinen Beitrag leisten bei dem Ganzen und muss sich auch seiner Rolle klar sein, und das ist recht wichtig, weil wenn dann der PO quasi da sitzt und sagt, ja, keine Ahnung, was weiß ich, wo das Produkt in den nächsten 1 bis 3 Jahren hin soll, keine Ahnung. Dann ist es natürlich auch schwer, daraus wieder Kompetenzen abzuleiten, logischerweise. Ja. Und dann kommt eigentlich der erste große Teamworkshop, wo wir wirklich alle an einem Tisch bringen. Das ist ganz wichtig, dass da wirklich auch alle zusammensitzen. Und dann wird das Wichtigste von diesem ganzen Ablauf getan. Es wird ein gemeinsames Bild der Zukunft kreiert. Also die große Frage ist, welche Herausforderungen, welche Ziele hat unser Team in den nächsten 1, 3 und dann wird es schon schwierig, 5 Jahren. Und wir haben festgestellt, boah, das ist ein Batzen. Also schon alleine das war, glaube ich, für viele TeilnehmerInnen an den Workshops ein Riesen-Workshop, Riesen-Zugewinn, ne, dann da rauszugehen aus diesen Workshops und wirklich zu sagen, hey, ich weiß jetzt viel mehr als vorher, was uns so in den nächsten Jahren bevorsteht. Ja. Und gleichzeitig wissen wir natürlich auch, die Zeit ist sehr schnelllebig, das kann auch schon in einem halben Jahr wieder anders aussehen. Ja. Aber erstmal dieses gemeinsame Bild zu haben, war, glaube ich, für viele Gold wert. So, und dann haben wir dieses gemeinsame Bild. Aus diesen Zielen und Herausforderungen leiten wir dann mit einem ganz einfachen Modell Kompetenzen ab. Und das sind auch tatsächlich keine Kompetenzen, die wir vorgeben im Sinne von, diese Kompetenzen habt ihr zur Verfügung, wählt euch mal davon was aus, sondern wir lassen das Team selber Kompetenzen aufschreiben. Ja. Das macht es so individuell natürlich auch, ne? Und dann sagen wir, okay, von der Kompetenz XY, wie viel braucht ihr davon Leute auf dem Basic Level, auf dem Advanced Level und so weiter? Also ganz klassisch im Endeffekt, ne? Habe ich schon in meinem Studium so gelernt, dass man so eine Kompetenzanalyse macht. Und ich glaube, damals war es schon als überaltet betitelt. Genau. So, ja, das ist dann so das Ende des ersten Workshop-Parts, würde ich jetzt mal sagen. Und dann geht jeder wieder so seine Wege und kriegt aber eine ganz wichtige Hausaufgabe mit, nämlich sich selbst anhand der Teamkompetenzmatrix, die wir aufgestellt haben, sich selbst einzuschätzen. Also in der Kompetenz, auf welchem Level bin ich? Und das macht die Person idealerweise nicht nur selbst für sich im stillen Kämmerchen, sondern, und das empfehlen wir sehr stark, sucht sich noch einen vertrauten Kollegen, eine vertraute Kollegin, um dann sich nochmal rückzuversichern, das Fremdbild einzuholen. Das kann natürlich auch, wenn das Vertrauen passt, die Führungskraft sein, muss es aber nicht. Im Regelfall ist dazwischen so eine Woche Zeit, damit es auch nicht ganz so weit in Vergessenheit gerät. Und dann treffen wir uns wieder. Und in quasi bei der Pilotierung den zweiten großen Workshop und legen dieses damals im ersten aufgestellte Soll-Profil über das Ist-Profil des Teams, weil dann hat ja jeder quasi sein Ist-Profil für sich ausgefüllt und schauen, wo sind die Lücken. Dann priorisieren wir noch so ein bisschen nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Das ist eigentlich begleitet dieses Priorisieren die ganze Zeit, weil es natürlich wenig Sinn macht, mit 100 Skills da ins Rennen zu gehen. Und wenn wir dann die 4, 5 wichtigsten Kompetenzlücken identifiziert haben, dann kommt nochmal ein ganz entscheidender Part. Dann machen wir nämlich gemeinsam einen Plan, wie jetzt so diese erste Entwicklung ausschaut. Und dabei lernen die Teams natürlich ganz viel über das, wie gehe ich auch strategisch an so ein Lernvorhaben ran. Also wie schreibe ich mir ein Lernziel? Und da machen wir gar nicht so viel Theorie, aber wir unterstützen halt und sagen, ja, cool, Formulierung ist aber uns noch ein bisschen zu unkonkret. Also wir, wie sagt man so schön neudeutsch, challengen dann, ne, die einzelnen Subteams, und versuchen dann wirklich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um dann am Ende eine große Liste zu haben mit, okay, wir wollen dieses Lernziel erreichen, das soll erreicht sein in 8 Wochen und dazu geht der Klaus auf die Schulung, die Jutta nimmt noch, macht, weiß ich nicht, Coworking mit der und der Person und so weiter. Also wo dann wirklich ganz konkrete Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten auch dahinter drin stehen. Es fehlt noch eine ganz wichtige Phase, deswegen, ich weiß nicht, ob du schon eine Frage dazu hast, Matthias.
Ich habe ganz viele Fragen, aber mach erst mal zu Ende.
Genau, und jetzt kommen eigentlich die 2 letzten Phasen, die auch am zeitintensivsten sind, würde ich ja sagen, jetzt geht dann das eigentliche Entwickeln los. Da ziehen wir uns dann auch zurück. Ne? Wir sagen dann, okay, liebes Team, wer treibt das Thema weiter? Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir da so diesen Anschubser mitgeben. Wer treibt das Team weiter? Und dann geht es ins Entwickeln. Und was wir aber schon machen während der ganzen Workshops, wir sagen sehr klar, hey Leute, das bringt nur was, wenn ihr auch regelmäßig quasi ein Review macht, also regelmäßig da drauf schaut, hat es funktioniert, passen unsere Ziele noch, die wir uns gesetzt haben, passen noch die Kompetenzen und haben die Maßnahmen funktioniert und wenn nein, warum nicht? So, jetzt. Das sind die 4 Phasen, genau.
Ja, ich glaube, du hast damit angefangen, dass das traditionell ist und gar nicht selbst gesteuert ist. Das würde ich sogar ein bisschen relativieren und sagen, naja, es ist der Anschub zur Selbstorganisation, weil klar, man gibt ihnen erstmal einen Rahmen, in dem was passieren soll und moderiert das zwar auch, aber das würde man bei Scrum ja auch machen, selbst wenn da alles selbst organisiert laufen soll, hat man doch einen formellen Rahmen und ein Scrum Master, der Zeremonienmeister sozusagen ist und dadurch navigiert. Finde ich ganz spannend. Wir hatten auch was sehr Ähnliches gemacht. Ich finde aber den Ansatz sehr gut. Die Leute selber, die kompetent, also erstmal eine Vision zu haben, eine Zielsetzung zu haben. Wenn die noch nicht im Team existiert, ist das natürlich extrem wertvoll. Und das hatten wir auch gerade nach einer Reorganisation damals gemacht. Wir hatten eher so Team-Canvas gemacht, wo der Purpose in der Mitte steht, was dann auch der erste Teil des Workshops war, da hatten wir auch noch längere Workshops gemacht und genau dieser Team-Canvas mit dem Purpose in der Mitte, der hat halt auch wirklich viel Zeit gekostet und gebraucht, aber es ist halt auch ganz wertvoll, weil im schlimmsten Fall haben alle eine andere Idee der Zukunft und dann passt es nicht zusammen. Es gibt ja, ich glaube, Michael Twain hatte ja das gesagt, als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir einfach die Anstrengungen. Ne? Das ist halt so, ne? Dann kann man halt viel investieren, aber man weiß halt nicht, wo man nachher rauskommt. Also diese Zielklarheit zu haben, ist extrem wichtig. Und gerade diese Kompetenzfelder, also die Themen zu sammeln und das dem Team selber zu geben, und selber die Aufgabe zu geben, ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Also wir hatten mal auch was Mechanischeres versucht, ich nenne es mal mechanischer, haben halt eine Liste von nicht Skills, sondern eher Skill-Clustern gehabt, wo die Organisation sich auch teilweise Ziele gesetzt hat und sich die Mitarbeiter dann selber bewerten sollten. Und im Folgeworkshop sollten sie sich dann Maßnahmen dazu überlegen, wie sie die größten Gaps schließen können. Und da war ihnen schon nicht mehr ganz klar, was denn nochmal genau mit diesem gemeint war. Na, es ist dann halt nicht ihr eigenes und das, was Fremdes überzustülpen, ist ja, glaube ich, echt schwierig und es ist wichtig, dass die Leute selber die Themen sammeln, die sie wirklich brauchen. Na, da kann eine strukturierte Skillliste als Basis gelten, aber man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass wirklich das Vorher-Nachher einfach zu auszurechnen, Anzahl der Skill-Level zu multiplizieren und dann zu sehen, da ist das Gap am größten und dann müssen wir dran arbeiten. So funktioniert es leider nicht so gut. Ja.
Absolut. Und wenn du mich fragen würdest, was der größte Mehrwert dieses Konzeptes ist, was wir auch so in den Pilotierungen quasi wieder gespiegelt bekommen haben, würde ich tatsächlich sagen, ist es genau das. Dieses Thema, ne, wir wissen ja auch alle, Lernen funktioniert dann gut, wenn es relevant für mich ist. Und ich würde sagen, bei diesem Thema Skillentwicklung ist es genauso. Je relevanter das Skill für mich ist, Ob da jetzt in irgendeinem Lehrbuch steht, dass das ein Skill ist oder nicht, das ist völlig egal. Wenn ich selber es geschrieben habe und sage, so muss das heißen, ne? Ich muss diese Programmiersprache XY lernen, was auch immer, dann hat es was konkret mit mir zu tun. Und dieses, ich würde mal sagen, individuelle Momentum an diesem ganzen Konzept, das ist so das, was es auch, glaube ich, so wertig macht für die Teams.
Genau, und dann habt ihr auch zusätzlich noch die Selbstbewertung, Selbsteinschätzung gemacht und nachher dann nochmal darauf basierend priorisieren lassen. Also nicht einfach gesagt, wo das größte Gap ist, müssen wir zuerst arbeiten, sondern sie selber priorisieren lassen. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Ist diese Selbsteinschätzung dann auch im Team geteilt worden? Also wer hat welchen Skill?
Ja. Die ist im Team geteilt worden. Wir haben sie nicht diskutiert, sondern wir haben sie einfach so hingenommen. Was wir aber schon, wir holen uns zwischendrin auch immer mal so Feedback natürlich, wie ging es euch damit, ne? Und das macht das für so einen Workshop auch so schön, weil dann teilt man auch diese, ich sage jetzt mal, Emotionalität bei der ganzen Sache miteinander und lernt sich dadurch auch noch mal ein bisschen besser kennen, tatsächlich als Teammitglied. Und da haben wir schon das Feedback auch bekommen, Mensch, also ich habe mich da eigentlich viel schlechter eingestuft und dann hat aber mein Kollege gesagt, Quatsch, da bist du doch kein Basic, da bist du Advanced. Ja. Und das hat mir total gut getan, dass ich gesehen habe, mein Kollege sieht mich so. Und das war auch was ganz Wertvolles für uns zu sehen, dass eben genau solche Effekte, die wir vorher nicht so auf dem Schirm hatten, um ehrlich zu sein, dabei passieren.
Ja, sehr gut. Wir haben auch viele solche Workshops gemacht, ohne ein Skill-Assessment vorzumachen, sondern haben die Leute einfach direkt gefragt, was sind eure Lernthemen? Das ist ja auch so ähnlich und haben aber dann halt kein Assessment dazu gemacht, haben die Leute das auch priorisieren lassen. Wir haben sie dann aber auch immer gefragt, wer hat denn im Team schon einen Wissensvorsprung? Weil das Wissen im Team oder das Wissen über die Fähigkeiten im Team ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Asset. Wenn ich mit den Leuten schon 20 Jahre zusammenarbeite und immer zusammen im Büro sitze, dann weiß ich die meisten Sachen, aber diese Realität haben wir zumindest bei uns in der IT nicht mehr. Und bei manchen Leuten weiß ich schon, was sie können, aber manche Leute sieht man halt weniger oder interagiert heute anders, als man es vielleicht früher hatte. Und das nennt sich, glaube ich, auch transaktives Wissenssystem. Das ist halt ganz, ganz mächtig und wertvoll und kann sowas halt transparent machen. Und da haben wir auch, das hatten tatsächlich die Teilnehmer mal, das waren chinesische Teilnehmer, glaube ich, die hatten das vorgeschlagen. Wir wollen uns gar nicht so sehr selber sagen, ich bin derjenige, der da drin schon Wissensvorsprung hat. Ich habe extra nie nach Experten gefragt. Ne? Die Hürde sollte nicht so groß sein. Wir würden lieber selber sagen, wen wir da sehen. Was ja auch nochmal viel mehr Wertschätzung ist, wenn ich sage, für Kompetenzentwicklung auf Teamebene ist die Christine eine super Ansprechpartnerin. Ist ja viel besser, als wenn du das selber, oder viel angenehmer für dich vermutlich, als wenn du das selber über dich sagen müsstest, ne? Und sich dann vor andere stellen. Und wenn das vom Team kommt, ist das ja auch eine Wertschätzung.
Absolut. Ist, ja. Wir sind auch gerade am Überlegen, ob wir das tatsächlich jetzt in das Konzept noch ein bisschen stärker mit einbauen, weil eben das auch als so wertvoll empfunden wurde. Ja. Und zu dem Punkt, den du auch vorher gemeint hast, auch das, glaube ich, hätte ich nicht so stark erwartet als Feedback. Also es haben uns wirklich, ich sage jetzt mal, jüngere Kollegen im Sinne von nicht so lang dabei gesagt, oh Mann, das war für uns jetzt das richtig nachgeholte Onboarding. Wir sind zwar eigentlich schon seit 2 Jahren dabei, aber jetzt wissen wir endlich mal, wen wir denn alles so bei uns im Team mit welcher Kompetenz haben. Und also es ist wirklich ganz bereichernd gewesen, das zu sehen, dass es Kollegen so einschätzen.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Danach habt ihr auch die Lernziele beschreiben lassen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auch mal versucht, man lernt durch Versuchen, das haben wir ja am Anfang auch gesagt bei dem Zitat, denen dann eine Hilfestellung mitzugeben. Und ein Versuch war, Lernzielbeschreibung, ne, Blumen, 4-Ebenen-Taxonomie, dann erklären wir das kurz und danach sind die Teilnehmer maßlos verwirrt und versuchen, das sklavisch zu befolgen, ohne noch über das Lernziel nachzudenken. Also ich überspitze natürlich hier ein bisschen, aber ich glaube, man darf es ihnen nicht zu schwer machen. Da habe ich aber verstanden, dass ihr dann halt sie auch eher habt schreiben lassen, und sie dann dabei begleitet oder beraten habt.
Genau. Ja. Genau, weil also auch wir haben ja mit, ich sag mal, sehr technisch forcierten Menschen eher zu tun. Viele Ingenieure, die eher gut sind im Overengineering, und wenn man denen ein theoretisches Modell an die Hand gibt, dann, wie du sagst, wird das theoretische Modell oft zum Inhalt, und das soll es natürlich nicht sein. Deswegen haben wir uns auf Fragestellungen reduziert. Also wir geben denen quasi pro Lernziel, ich glaube, 7, 8 Fragestellungen an die Hand. Und diese Fragestellung sollen sie beantworten. Ne? Und dann arbeiten die in Kleingruppen dazu. Und wir gehen dann immer wieder in diese Kleingruppen auch mit rein, unterstützen, beraten. Und am Ende stellt dann jede Kleingruppe nochmal ihr Ergebnis allen vor, logischerweise. Und auch da sind wir nochmal diejenigen, die dann auch mit unserem Rat, mit unserer Expertise aus Lernsicht unterstützen. Und die Idee ist ja tatsächlich des ganzen Konzeptes, dass wir quasi diesen ersten Anstupser geben, wie du vorhin auch schon gesagt hast, und uns dann aber sukzessive rausziehen. Und erfahrungsgemäß gibt es in jedem Team mindestens eine, wenn nicht sogar 2, 3 Personen, die auch schon, ich sag mal, in Sachen Lernen, Entwickeln recht kompetent sind und dann auch sagen, okay, ich treibe das Thema weiter und ich nehme jetzt diese Rolle ein in Zukunft. Also wenn wir das in unseren Sprint einbeziehen, ich als Scrum Master, ich bin dann die Person, die dann auch immer wieder, wenn wir uns neue Lernziele setzen, so in diese Rolle des Challengers reingeht, der dann quasi die richtigen Fragen stellt oder auch die richtigen Impulse setzt.
Das heißt, die Person hatte eher die Rolle des Challengers und die Lernziele nochmal zu hinterfragen oder also auf eine bessere Ebene zu bringen. Weil wir hatten nämlich auch einen Caretaker für das Thema Lernen im Team definiert und eher so die Aufgabe mitgegeben, ne, das Thema immer wieder hochzuhalten und darauf zu achten, dass es nicht versandet und das auch ein bisschen von der Führungsaufgabe nicht unbedingt zu lösen, aber daneben zu stellen, damit man halt noch einen anderen Pol hat sozusagen, ja.
Das finde ich voll die schöne Idee. Ich glaube, wir haben das beides quasi implizit mitgedacht in dieser einen verantwortlichen Person, die das Thema mitnimmt. Ja, das muss natürlich nicht die Führungskraft sein. Erfahrungsgemäß ist es aber tatsächlich entweder die Scrum Masterin oder eben die Führungskraft, bei der viele Themen liegen. Ich glaube, da brauchen wir einfach.
Scrum Master, auch gesagt, da passt das, glaube ich, auch gut zur Rolle, weil ne, die Person will natürlich auch die Organisation vorantreiben, aber hat ja eine bisschen andere Rolle als die fachliche Führung.
Genau.
Ja. Ja, spannend. Du hast von 8 Fragestellungen zu dem Lernziel gesprochen. Hast du da Beispiele?
Ja, also das geht los mit sowas Einfachen. Welches Ziel wollen wir erreichen? Welche Unterziele? Da gehen wir tatsächlich auch am Anfang ganz kurz drauf ein, dass die halt eben recht konkret sein sollen. Aber mehr Input geben wir da auch nicht dazu. Dann was soll danach anders sein als vorher? Sowas wie, bis wann wollen wir das erreicht haben? Welche Maßnahmen können wir unternehmen? Ja, und das ist auch eher in dem Workshop direkt mehr so ein Brainstorming, als dann, das sind jetzt wirklich die wir machen, weil häufig muss nochmal evaluiert werden, ist das wirklich auch das Richtige? Was wir auch auf jeden Fall als Frage, als sehr wertvolle Frage, glaube ich, mit drin haben, ist was kann das Ganze behindern? Überraschung, da steht häufig Zeit und Geld oder die Arbeit. Was ich aber auch total schön fand, als wenn wir fragen, was braucht es denn, damit es wirklich fliegt, kam bei vielen Teams die Antwort, konkrete Anwendungsfälle. Und da war ich auch sehr positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist für mich so eine der wichtigsten Erkenntnisse in Sachen Weiterentwicklung, Lernen. Du kannst es halt nur dann machen, wenn du es auch direkt anwenden kannst, weil sonst bringt das alles nichts. Und da waren wir super positiv überrascht, dass das eigentlich ganz viele schon auch auf dem Schirm so haben. Genau, und dann halt auch so, wer hat jetzt den klassischen Hut dafür auf, ne? Können auch manchmal 2 Personen sein. Und bis wann wollen wir das Ziel erreicht haben?
Und von den Genau, und das ist halt immer wieder spannend zu sehen, ne, wie weit viele da auch schon beim Denken sind und sich bewusst sind, dass Lernen halt nicht nur das Schauen eines Videos ist, sondern halt mehr dazu gehört. Und das ist halt auch der Wert dann von so einem Workshop, ne, wenn jemand sagt, ja, ich gucke mir dann 15 Videos an, also ein bisschen übertrieben, kann man halt nur reingehen, ne, und du hast aber gesagt, du möchtest danach was können, ne, was hilft dir denn dann dahin zu kommen, was würde wirklich helfen? Zur Zielsetzung hatte ich auch mal in einem Format so ein OKR-Beispiel drin, sowas wie, ich möchte meine, da haben wir dann ein privates Beispiel genommen als Lernziel, ne, ich möchte indisch kochen können und möchte eigentlich nur ja Freunde einladen und das ist eigentlich so das Ziel, wo ich hin möchte und was sind halt die Key Results, die Einzelaktivitäten, die ich auf dem Weg dahin erreichen muss, um das dann runterzubrechen, ne, und vor allem, wenn man so ein Zielmethodik eh vielleicht schon im Unternehmen hat, kann das halt auch hilfreich sein, sowas einfach anzuwenden und zu übertragen. Ja, dann ist es für die Teilnehmer vielleicht einfach.
Ja, was auch total spannend war zu beobachten, dass wir gar nicht, ich sag mal, so viel Hilfestellung leisten mussten. Also unsere Teams sind sofort losgelaufen. Natürlich, ne, haben wir ihnen auch vorher nochmal so ein bisschen Orte gezeigt, wo man denn in diesem riesen Siemens-Kosmos vielleicht noch Lerninhalte oder Lernmöglichkeiten findet, die sie vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hatten. Okay. Worin aber unsere Teams richtig gut sind, sind Low-Hanging Fruits zu finden, also so kleine Sachen. Also vielleicht auch, hey, da wir wissen doch, in dem einen Team in der Nachbarabteilung, da sitzt jemand, der kennt sich richtig gut aus mit dem Thema. Lass uns den doch mal anhauen. Und auch das ist ja schon eine Maßnahme, ne? Mal zu sagen, ja, hey, da sitzt jemand, den ich kenne, komm, wir laden den mal ein und der soll uns mal 2 Stunden was zeigen. Dann kommen wir wieder und sagen, von 2 Stunden was zeigen lernt ihr es aber nicht, ne? Und das ist jetzt dann so dieser Part. Mittlerweile ja bei uns schon ein geflügeltes Wort in meinem Umfeld, das Fahrschulprinzip oder das Fahrlehrerprinzip. Du nickst schon, du kennst das wahrscheinlich, wo wir auch versuchen, einfach diesen Impuls zu setzen, zu sagen, hey, fahren gelernt hast du ja auch nicht, indem du auf dem Beifahrersitz saßt, sondern ihr müsst schon in den Fahrersitz und der Beifahrer ist der Fahrlehrer, der kann Fragen beantworten, der kann auch im Zweifelsfall mal auf die Bremse drücken, falls es knapp wird, oder eben, ja, mal sagen, hey, mach mal langsamer, aber fahren müsst ihr schon selber, sonst wird das mit dem Lernen nichts.
Ja, richtig, genau. Ja, ich erinnere mich daran, wie ich versucht habe, auswendig zu lernen aus dem Fahrschulbuch, wie dieses Anfahren am Berg funktioniert, ne, in welcher Reihenfolge. Jetzt muss ich Handbremse, nein, muss erst die Kupplung, nein, Gas, was muss ich jetzt erst drücken? Ja, eigentlich macht man alles mehr oder weniger parallel. Es muss halt in den Ablauf rein, aber das Buch hilft da halt nur sehr begrenzt. Man muss halt im Auto sitzen, genau. Was wir gemacht hatten, ne, zum Thema Praxis, die müssen halt auch in die Praxis, genau diese Frage, um die Leute schon so ein bisschen darauf zu primen sozusagen, hatte ich dann im Menti drin, um genau solche Sachen, wo es kein ganzes richtig und falsch gibt, einfach nochmal im Team abzufragen und wenn man eine große Differenz hat von Leuten, also eine weite Spannbreite, sage ich mal, dann kann man es halt zum Thema machen und diskutieren. Sowas wie, wollt ihr theoretisch lernen oder praktisch lernen? Weil es gibt ja vielleicht auch Strategie-Teams, die müssen was eher in der Theorie verstehen und sollen ja nicht Python programmieren lernen. Also vermutlich hilft ihnen das nicht so sehr darin, eine Strategie zu entwickeln, ne? Und sich einfach darüber bewusst zu sein, wir wollen was Praktisches lernen. Jetzt gucke ich mir ein Video an. Hilft vermutlich nicht, ne? Und da sind dann, ich hatte auch so Fragen drin, möchte ich eigentlich lieber alleine lernen oder eher mit anderen in der Gruppe, ne? Vielleicht empfehle ich denen eine Lerngruppe, weil ich überzeugt davon bin, dass das hilft. Und die hassen das. Ne, dann vielleicht besser andere Formate suchen. Aber einfach das nochmal im Team transparent zu machen und darüber zu sprechen und besprechbar zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich.
Absolut. Wir haben auch herausgefunden, also bei uns würde ich sagen, ist das Vorgespräch vor allem, was diesen Nutzen hat. Und da ist es total hilfreich, wenn die Führungskräfte und auch der Scrum Master oder die Scrum Masterin das Team gut kennen. Ne? Also wir führen das Vorgespräch halt meistens mit den AuftraggeberInnen und das sind tatsächlich halt meistens diese Personen. Und wenn die aber das Team richtig gut kennen und sagen, boah, also das ist so, da gibt es vielleicht das Software-Unterteam und dann gibt es das Hardware-Unterteam und ich sag's gleich, ja. Das Hardware-Unterteam, die lernen am liebsten praktisch, indem die gegenseitig irgendwelche Lerntandems bilden und zusammen konkrete Fälle. Dann ist es ja voll gut. Ja. Wir haben aber auch festgestellt, meistens sind die schon so lernkompetent selbst, dass sie das auch wissen. Sie müssen es halt sich bloß trauen, auch mal gegenseitig auszusprechen. Und das können sie halt dann wieder in diesen Kleingruppen arbeiten, 3 bis 5 Personen maximal, wo sie dann wirklich diese psychologische Sicherheit haben, auch zu sagen, nee, also ich habe jetzt keinen Bock hier, weiß ich nicht, einen Coursera-Kurs zu machen oder irgendwie ein tröges E-Learning, das ist nicht mein Ding. Bitte, ich brauche es eher hands-on. Na?
Und jedes Team braucht halt auch ein bisschen was anderes. Und du hast gesagt, ja, wir laden einfach mal jemand aus dem Nachbarteam ein. Jetzt halt ein Team, was nach so einem Workshop dann einfach wöchentlich oder monatlich, weiß ich nicht, aber ganz regelmäßig aus anderen Teams Leute sich halt eingeladen hat, um eine breitere Sicht auf Themen zu bekommen. War, glaube ich, auch eher so ein leitendes Strategieteam. Für die war das genau das Richtige. Und für andere ist das vielleicht genau zu oberflächlich. Vielleicht brauchen sie aber auch nur das Netzwerk, was dadurch gestärkt wird. Ach, jetzt weiß ich, wen ich dazu ansprechen kann. Jetzt weiß ich endlich, wer der Experte ist. Auch das kann ja schon ein Beschleuniger sein. Hat dann nicht unbedingt was mit Lernen zu tun, aber ihr seid ja auch Learning Organization. Also da geht es ja nicht nur um das individuelle Lernen.
Nee, absolut. Und tatsächlich, also jetzt wo du das sagst, es gab auch ein Team, die haben direkt strukturelle Veränderungen für sich in diesem ganzen Prozess erkannt und dann beschlossen, wir bräuchten eigentlich einen zweiten Product Owner. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie die Zusammenhänge waren, aber das war, ich weiß noch, da war so, hey, wir bräuchten eigentlich einen Co-Product Owner. Und dann habe ich mir gedacht, ui, das ist auch was ich nicht auf dem Schirm hatte, passieren kann. Aber das passiert halt dann. Und für das Team war das, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis.
Genau, was du ja auch gesagt hattest, ist halt genau zielgerichtet, die Inhalte zu teilen. Ne? Also wenn die Teilnehmenden wissen, dass sie, ich sag mal, ein Verhandlungstraining brauchen oder Verhandlungsfähigkeiten brauchen und wir als LND wissen, wo es vielleicht was gibt, dann können wir das halt sehr zielgerichtet machen, weil wir einen viel besseren Überblick haben. Wir beschäftigen uns ja viel intensiver mit diesen Themen als der normale Mitarbeiter, der immer mal wieder Marketingmaterial, sage ich mal, von L&D bekommt, was aber immer sehr breit ist. Und ich habe auch schon verschiedene Infoveranstaltungen für unsere IT-Akademie gemacht, wo ich sehr breit erklärt habe, was es alles gibt. Aber das ist vielleicht nur ein ganz kleines Stück, was die Leute wirklich interessiert. Und dafür müssen sie sich ganz viel anhören. Und hier kann ich mit ganz zielgerichtet nach so einem Workshop sagen, komm mal, zu den Themen habe ich auch keine Ahnung, zu dem Thema gibt es da was und zu dem Thema gibt es da was. Und das hilft den Leuten natürlich viel mehr.
Absolut, total. Wir haben natürlich bei Siemens ein riesiges Angebot an Lernmöglichkeiten und wir fragen das auch im Workshop gezielt ab. Ja. Was kennt ihr schon? Wie kennt ihr das? Ne? Cool, nutzt ihr das und so weiter, um da auch ein Bild zu bekommen. Und Überraschung, es ist nicht mehr ein Bruchteil bekannt und wird auch nicht genutzt. Ja. Das liegt aber eben häufig nicht daran, dass nicht genügend darüber kommuniziert wird, wie du sagst. Ne? Es gibt bei uns auch ganz viele tolle Infosessions dazu. Ich glaube eben diese Verknüpfung zwischen, ich brauche jetzt etwas, es ist jetzt für mich relevant, weil ich jetzt etwas lernen will und jetzt bekomme ich den Weg dahin gezeigt. Ich glaube, das fehlt halt ganz oft bei so diesen, ich sag mal, sehr generischen Infosessions. Hey, das ist unsere große Lernplattform und da kannst du das machen und da kannst du das machen. Und das ist natürlich auch eine unserer Hauptaufgaben, besonders in dem Team, in dem ich bin bei der Learning Organization, da zu beraten, wo man was in diesem Lernökosystem finden kann, was wir so um uns herum haben. Und genau diese Kompetenz können wir natürlich super ausspielen in den Workshops, klar.
Ja. Und der Lernprozess, der dann natürlich als letztes kommt, der ist dann komplett selbst organisiert. Habt ihr da irgendwelche Tricks oder Kniffe, um eine Nachhaltigkeit reinzubringen? Also ihr hattet den jemand kriegt in dem Team auch eine Aufgabe dazu, eine Führungskraft oder Scrum Master, habe ich verstanden, aber wie nachhaltig ist es oder was macht ihr, damit es nachhaltig wird?
Genau, also ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen Erfahrung. Ich gehe jetzt in 2 Pilotteams nochmal rein, demnächst in 2 Wochen und mache gemeinsam mit denen einen Review-Workshop, um einfach auch zu schauen, was ist denn da draus geworden, um auch für uns zu lernen, okay, wie ging es denn jetzt damit weiter, woran ist es vielleicht gescheitert und so weiter. Ich kann noch nicht genau sagen, wie wir diese Impulse setzen, aber ich glaube, es ist doch wichtig und gut, da regelmäßig auch mal Impulse wieder zu setzen. Was ist da draus geworden? Das hängt natürlich davon ab, wie viele Teams dann tatsächlich auch diese Möglichkeit der Workshops in Anspruch nehmen, weil wenn wir dann am Ende Teams haben, ne, die das machen im nächsten Jahr, dann wird es schwierig, dass wir da auch immer dann diese Impulse setzen. Ich glaube, wichtig ist, dass es auf jeden Fall eine Person gibt, die das treibt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man in den Workshops schon sich einen Plan macht zumindest, wie das in den Alltag einbezogen wird. Ob das jetzt, ne, eben das Reinnehmen in den Sprint ist oder ob man dann sagt, okay, nee, Sprint ist uns das in 3 oder 4 Wochen, das funktioniert für uns nicht. Wir brauchen eher so Abstände wie 3 Monate. Da macht man halt quasi einen 3-monatigen Lernsprint und guckt dann immer wieder drauf. Aber ich glaube, es ist wichtig, von Anfang an darauf zu gehen und darauf zu setzen, dass es zum Alltag werden soll. Ja. Und wir begleiten natürlich auch weiterhin, wenn der Bedarf da ist. Also wir sagen auch, wenn ihr uns noch braucht, meldet euch bei uns. Und das tun die Teams auch. Also alle 3 Teams sind so mit ein bisschen Abstand, ich glaube, die mussten auch erstmal sacken lassen, sind wieder auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, hier könnten wir nochmal eure Unterstützung brauchen. Also da wollen wir was machen in die Richtung. Habt ihr da noch einen Tipp oder könntet ihr uns nochmal eine Session anbieten zu der Lernplattform und so weiter?
Genau, also du sagst ja auch, ne, ihr habt so Review-Sessions bei einzelnen Pilotteams gemacht. Also das haben wir tatsächlich gesagt, das ist ein fester Bestandteil dieses Workshop-Konzepts, dass wir immer am Ende eine Retro-Review-Session gemacht haben. Also wir haben beides so ein bisschen kombiniert. Zu gucken, was haben sie schon geschafft. Die meisten haben nicht das geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Dann haben wir dann aber immer gespiegelt, hey, ihr seid richtig gut, weil ihr habt schon ganz viel geschafft und, ne, und es ist halt nicht einfach, das in den normalen Alltag reinzunehmen. Und es ist ein normaler Prozess, dass man sich am Anfang zu viel vornimmt. Und dann haben sie halt auch gemerkt, was alles nicht funktioniert, ne, dass sie halt nicht genug Zeit haben oder sowas. Und da haben wir dann halt auch in der Retro immer die Frage gestellt, und was könnt ihr machen, um es besser in den Alltag einzubinden. Ne? Also ihr macht die Frage vorher, ist natürlich auch wertvoll oder wahrscheinlich auch sehr wertvoll. Aber wir haben es ja halt dann, nachdem sie die Schmerzen sozusagen erlebt haben, dann gestellt, ne? Was könnt ihr machen, um das Problem, was ihr jetzt erkannt habt, zu lösen? Ne? Ist die Frage, ob man sie erst die Finger auf die heiße Handplatte legen lässt sozusagen oder und danach sagt, das machst du besser nicht mehr oder Tipps gibt, wie man nicht mehr drauf fasst.
Ja. Absolut. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ja. Und was wir auch haben, und das ist natürlich jetzt wieder auch der Vorteil von so einem Konzern, ne, und den Möglichkeiten, was das Ganze auch mit sich bringt. Wir haben schon seit mehreren Jahren bei uns das Konzept der Lerncoaches, der HI-Lerncoaches, die zwar schon also mittlerweile auch echt gut unterwegs sind, aber tatsächlich noch nicht überall bekannt. Logischerweise, weil das muss ich natürlich auch erstmal so einer großen Organisation verbreiten. Und das ist was wir dann auch immer gern nahelegen an dem Moment. Und wir haben auch in der Learning Organization, also bei mir da in der Abteilung mit Coaches, die in die Teams reingehen und Teams für längere Zeiten in Transformationen begleiten. Also das sind dann auch wirkliche Organisationsentwickler und die gehen dann in Teams rein. Und wenn ich jetzt sage, okay, dieses eine Team hat einen größeren Batzen, was es jetzt quasi einen größeren Berg, den es beklimmen möchte gemeinsam, dann ist das vielleicht auch eine Option, dass sie sich über einen längeren Zeitraum von einem Coach begleiten lassen.
Ja, das ist auch sehr gut, ja. Damit habt ihr ja diverse Optionen, genau, um da eine Stabilität und Nachhaltigkeit reinzubringen. Was wir auch noch gemacht haben, ist mit diesen ob es jetzt Champions nennt oder Mentor oder Coach im Team selber, ne, der auch das Thema aufrechterhalten soll, hat auch noch versucht, da eine Community draus zu machen und die Leute regelmäßig zusammenzubringen. War nicht ganz so einfach, weil häufig dann eher die Herausforderungen geteilt worden sind. Und es waren halt nicht immer neue Herausforderungen. Ne? Also das war so ein bisschen eine Schwierigkeit, aber das kann halt auch nochmal helfen, wenn man gute Trigger für die Kollegen hat und dann gerät es da halt auch im schlimmsten Fall nicht in Vergessenheit, dass sie diese zusätzliche neue Rolle haben.
Es ist gut, dass du es sagst, es steht in meinem aktuellen Sprint-Backlog drin, eine Community gründen. Genau, vor dem, also zum einen wollen wir tatsächlich auch in unserer Organisation und vielleicht auch Siemens-weit Leute zusammenbringen, die sich mit dem Thema, ich sage jetzt mal strategische Kompetenzentwicklung, Upskilling in irgendeiner Form beschäftigen, weil wir haben festgestellt, es gibt viele, die sich damit beschäftigen und viele haben tolle Ideen, tolle Ansätze und hey, wir müssen irgendwie zusammenkommen und darüber sprechen. Und zum anderen ist es natürlich dann auch eine Möglichkeit für eben genau die Personen, die in den Teams dieses Thema treiben, weitertreiben, damit reinzugehen und sich auch immer wieder neue Impulse zu holen und am Ball zu bleiben bei dem ganzen Thema. Ja.
Jetzt hast du gesagt, das ist ein Zweitages-Workshop und ihr habt das jetzt nochmal oder wollt das nochmal umändern in vier halbe Tage oder ähnliches. Wie seid ihr an Personen gekommen oder an Teilnehmende Teams? Ne? Wie habt ihr die Leute überzeugt, so viel Zeit zu investieren?
Also wir mussten tatsächlich gar nicht so viel überzeugen, weil die auftraggebenden Personen, die eigentlich sehr schnell gesagt haben, hey, wir wollen das machen, wir mussten auch gar nicht viel Werbung machen, weil wir durch die vielen Gespräche, die wir schon vorher geführt haben in der Organisation, um herauszufinden, was braucht denn die Organisation eigentlich, schon einfach genau mit diesen Personen in Kontakt gekommen sind. Das waren einfach mal auch, es waren Führungskräfte, auch Scrum Master, wo wir gesagt haben, hey Mensch, wir wissen, du beschäftigst dich mit diesen Themen. Wenn wir jetzt was auf die Beine stellen würden, was bräuchte es denn? Ne? Oder was braucht es denn? Oder was sollten wir auf jeden Fall nicht tun? Und so weiter. Ganz viele solche Gespräche haben wir geführt und als wir dann so ein Konzept fertig hatten, haben wir gesagt, wir hätten da jetzt was und dann ging es ruckzuck und wir hatten drei Teams. Und was man auch sagen muss, wir haben auch bei uns sogenannte Learning Officer, ganz tolles Konzept, also die sind dann auch wieder in den einzelnen Einheiten, in den Lines drin quasi direkt, machen das quasi in Doppelfunktion und die treiben das, also sind Ansprechpartner zum einen für die Personen im Business und treiben das Thema Lernen dann auch in dem jeweiligen Business und für die gibt es auch eine Community, die wiederum auch durch uns so ein bisschen zusammengehalten wird. Und darüber haben wir dann auch Pilotgruppen gefunden. Also ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem, ne, das ging dann auch ganz, ganz schnell mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ja, unser Backlog ist jetzt schon wieder gut gefüllt mit nächsten potenziellen Teams, die in den Startlöchern stehen und wollen.
Das hört sich doch gut an. Und ihr Lessons learned, interessante Learnings, was waren so die größten Challenges?
Jede Menge Lessons learned. Also dieses, wir haben das alles zusammen auf so einem virtuellen Whiteboard gesammelt und dieses Board ist riesig. Und das ist auch gut und ich glaube genau, das ist auch so, wie wir arbeiten wollen, ausprobieren und daraus lernen. Das ist ja eben das, was ich auch am Anfang schon gesagt hatte mit dem Zitat. Was waren unsere größten Lessons learned? Also unsere größten Lessons learned waren zum einen dieses, also der Zeitinvest, der ist gerade schon hart für unsere Teams, weil wir am Anfang ja schon auch festgestellt haben, das Arbeitspensum wird dieser Tage nicht weniger, weil einfach die Zeit so rasant ist und auch so viel gebraucht wird, dass wir eigentlich alle nicht so 100%, sondern eher täglich 120% geben. Ne? Und sich dann so zwei ganze Workshops, Workshop-Tage rauszuschneiden, in Anführungszeichen, das ist schon hart. Was wir auch gemerkt haben, ist, wenn es Konflikte im Team gibt, dann wird das auf jeden Fall hochploppen in diesen Workshops, weil klar, ein Stück weit, ne, Vertrauen muss da sein, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, damit diese Workshops auch funktionieren und wenn irgendwo an da irgendwas mit dem Vertrauen nicht passt, dann wird das hochploppen in irgendeiner Form. Das heißt auch für uns, da vorher schon in Vorgesprächen zu sensibilisieren, und auch im Hinterkopf einfach dafür Zeit einzuplanen, ne? Dass wir dann, weil im Endeffekt Störungen haben Vorrang, wir können da nicht einfach drüber hinweggehen, sonst kommen wir da nicht an ein gutes gemeinsames Ziel. Wir müssen dem Raum und auch Zeit geben, in einem angemessenen Maße und das auch einfach zu beachten. Und dann gab es eigentlich noch zwei große Lessons learned für uns. Einmal, dass wir schon festgestellt haben, boah, also mit Workshops, da schreit nicht gleich jeder bei uns, juhu. Also wir nehmen schon so eine gewisse Workshop-Müdigkeit wahr. Ich weiß nicht, ob du Lars, vielleicht kennst du das auch. Ich glaube, das liegt aber vor allem daran, und das ist auch so in Feedback-Gesprächen danach rausgekommen, es hängt halt immer davon ab, haben die danach auch noch eine langfristige Wirkung. Ne? Und das ist ja das, was wir vorher besprochen haben, wenn man in den Workshops dafür sorgt, dass das Thema danach nicht einfach wieder verpufft, sondern wirklich die Teams auch das Gefühl haben, da passiert jetzt auf Basis dessen etwas, dann glaube ich, hat es eine ganz andere, ist es wieder ganz anders geprimed für sie, dieses Thema Workshops. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf diese Review-Workshops, was dann dabei rauskommt und wie sich das vielleicht auch für den einen oder anderen geändert hat, diese Sicht auf die Dinge. Und eigentlich für mich so die größte Lessons learned, die mir, glaube ich, so im diffusen Bauchgefühl schon irgendwie klar war, die ich aber dann sehr deutlich nochmal gespürt habe in den Workshops. Es gibt heutzutage, und das merken wir in den Teams sehr deutlich, einen Zielkonflikt zwischen, ich sage jetzt mal, den Leuten, von denen standardmäßig immer erwartet wurde, dass sie doch vorgeben, was gelernt wird, nämlich so das Führungsteam. Da kann auch durchaus mittlerweile, ne, ein Scrum Master dazu zählen oder auch ein PO. Und dann sagt das Team, Mensch, liebes Führungsteam, ihr müsst doch wissen, wo es hingeht. Sagt uns doch mal, wo sich das Produkt entwickelt. Sagt uns doch mal, was wir lernen sollen. Ja. Bitte. Und auf der anderen Seite sagt das Führungsteam zum Team, liebes Team, guck mal, wie schnell und wild und verrückt diese Zeit ist. Das können wir gar nicht sagen. Wir wollen eigentlich, dass du maximal flexibel, ganz hohe Lernkompetenz, schnell dich weiterbildest und anpassungsfähig an alles, was da draußen so kommt, bist. Und das knallt natürlich in diesen Workshops. Und ich glaube, das ist so, ich sag mal, ein Widerspruch, eine Ambiguität, die auch nicht aufzulösen ist in den Workshops. Die geht auch gar nicht aufzulösen. Die ist halt heute da. Aber wir müssen sie aushalten können. Wir müssen sie so ein Stückchen ausbalancieren können als ModeratorInnen-Teamen. Und letztlich würde ich jetzt mal sagen, dass das Team galant dadurch manövrieren und so einen gemeinsamen Blick auf die Sache entwickeln. Also ich habe in dem einen Workshop auch ziemlich oft gesagt, das ist nicht das eine richtig und das andere falsch oder umgekehrt, sondern ihr habt beide eine berechtigte Sichtweise da drauf. Und es bringt uns aber nichts, wenn wir uns jetzt darüber streiten, sondern lasst uns doch mal schauen, was können wir denn tun, um ein gemeinsames Bild zu kreieren. Und ja, ich glaube, das ist so der härteste Job gewesen bei diesen Workshops, den wir hatten.
Ja, genau. Also ich glaube, Zielkonflikt passt da ganz gut, weil genau, es braucht irgendwie so beides, ne? Auf der einen Seite brauchst du die Vision, deswegen macht ihr ja auch den Visionsteil vorne, ne? Das heißt, wo geht eigentlich so generell die Reise hin? Aber ich muss ja da drin dann auch meinen eigenen Weg finden, ne? Welches Element möchte ich denn ausfüllen und oder was denke ich denn selber auch, wo sich die Welt hin entwickelt und worauf ich mich vorbereiten, gerade in so Bereichen, die sich schnell weiterentwickeln. Aber ich kann viele Sachen nachvollziehen und habe auch einige Sachen erlebt, die das sehr gut unterstreichen. Und du hast jetzt über Konflikte geredet, auch über Störungen. Ne? Also ich hätte auch immer gesagt, wenn Lernen gerade nicht das größte Problem ist, beziehungsweise wenn es eine große andere Herausforderung im Team ist, muss ich den Leuten halt nicht mit Lernen kommen. Ne? Also das ist halt dann die falsche Lösung für ein anderes Problem. Und auch wir hatten einen Bereich, der hat entschieden, das verpflichtend für alle zu machen. Pull ist immer besser als Push. Ne? Also ein bisschen Push ist okay, aber wenn die Teams dann sogar den Eindruck haben, inklusive den Teamleiter, dass es keinen Weg raus gibt und dann auch beim Auftragsklärungsgespräch die Vorgesetzte den Hinweis nicht gibt, merkt man dann spätestens beim Feedback, dass die Leute andere Probleme hatten und das ist halt zu spät. Also wir hatten, glaube ich, ein Team, wo die unterbesetzt waren, total überlastet waren und dann mussten sie auch noch durch den Workshop gehen. Ne? Hätte mir der Teamleiter das vorher gesagt, dann hätte er Angst vor dem Vorgesetzten, hoffentlich hört er jetzt nicht zu. Und dann hätte ich gesagt, komm, wir reporten das, wir machen den Workshop ein bisschen kürzer, Viertelstunde reicht doch, ich komme kurz ins Team-Meeting. Und also, weiß ich nicht, dann ist der Output halt da, aber es ändert sich halt nichts. Aber es ändert sich auch nicht, wenn die Leute dann 3 Stunden im Workshop sitzen und denken, ja, ich habe aber ganz, ganz wichtige andere Sachen, die ich gerade machen muss, ne, dann das funktioniert halt nicht.
Ja, absolut. Ja. Total. Ja, wir setzen auch voll auf Freiwilligkeit, ja, und gleichzeitig merken wir schon häufig, die Auftraggeber sind da voll dabei und freiwillig und das braucht das Team. Ich glaube, die Kunst ist es dann nochmal, den Purpose auch auf das Team übersprühen zu lassen. Und auch da sagen wir den Führungskräften oder Scrum Mastern, hey, dann macht dem Team doch Ausgleichsangebote. Dann sagt doch, hey, okay, dafür sparen wir uns dann halt die nächsten 3 Wochen die halbe Stunde Team-Meeting, ne, um dann da wieder so ein bisschen Zeit reinzuholen oder sowas. Also auch das wollen wir beraten, um einfach einen guten Weg für alle zu finden.
Ja. Ich hatte auch noch ein Lessons learned. Ich hatte ein sehr diverses Team. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ihr habt ja auch Product-Teams und da ist dann einer vielleicht Designer, einer ist vielleicht Entwickler oder 3 Entwickler, einer ist Product-Owner und so weiter. Und wir hatten halt in einem Team, das war ein Einzelfall zwar, aber ich sag mal, 5 Leute haben gesagt, wir brauchen Cloud-Skills, ne, oder mehr bessere Cloud-Skills. Und da waren die in einer Breakout-Gruppe und sollten halt das Lernziel gemeinsam besprechen. Und dann kam halt raus, der eine braucht das aus strategischer Sicht, der eine muss wissen, wie er Daten da drin integriert, der andere muss wissen, wie er neue Architektur über API startet. Also ich habe keine Ahnung, ne? Aber es waren auf jeden Fall 5 komplett andere Lernziele, obwohl es sich erstmal so angehört hat, wie alle brauchen dasselbe. Und das ist natürlich schwierig, wahrscheinlich vorher rauszufinden, aber je diverser so ein Team ist, desto schwieriger wird's. Und haben schon mal überlegt, ob es nicht hilfreich ist, lieber so einen Workshop nur mit Product Ownern zu machen oder nur mit Software Engineers zu machen oder nur mit denen, die die Technik entwickeln, und dann den Team übergreifend zu machen. Wir haben es einmal ausprobiert, war aber auch wieder in einer Situation, wo eigentlich eine andere Herausforderung ein bisschen größer war und das dann dadurch nicht funktioniert. Und dann ist es halt auch schwieriger, dann fehlt halt die Führungskraft, die halt auch die Priorität draufsetzen kann und so weiter. Hat auch noch nicht perfekt funktioniert, aber das ist zumindest auch noch ein Gedanken, den ich ganz spannend finde.
Ja, absolut. Also wir haben tatsächlich auch diverse Teams oder halt so Mixed Teams, die dann häufig aus einem Grüppchen Softwerker bestehen, einem Grüppchen Hardwerker, und dann gibt es noch einen Grüppchen Tester und dann gibt es vielleicht noch eine Architektin. Und tatsächlich auch da ist ganz wichtig das Vorgespräch, um das schon mal rauszufinden, ne? Und die dann vielleicht auch direkt bei diesen Gruppen arbeiten, wo sie sich Dinge gemeinsam erarbeiten, zusammen zu puzzeln, zu stecken, ne, damit das dann auch gut funktioniert. Und wir hatten auch ein Team, das war sehr groß, wo wir so rückblickend gesagt haben, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, da tatsächlich das 6er-Trüppchen Software-Leute rauszunehmen, das 5er-Trüppchen Hardware-Leute rauszunehmen und dann vielleicht nochmal für 2 Stunden alle zusammen am Ende zu bekommen. Ja, und ich glaube, das ist wirklich dieser große Vorteil der Workshops, dass wir da halt auch sehr individuell agieren können, ne, und genau sowas machen können. Also es ist zwar im Prinzip ein Stangenprodukt, habe ich auch immer gesagt, ich möchte ein Stangenprodukt, aber ein Stangenprodukt, was wir auf die individuellen Teams customizen können.
Bei uns hat sich das auch dann, also unser Workshop war halt deutlich kürzer, ne? Wir haben auch nicht alle Elemente drin gehabt, aber wir haben das auch stetig weiterentwickelt und angepasst, basierend auf den Erfahrungen, die wir hatten. Ich glaube, das ist einfach notwendig, weil das einmal in der Theorie ausgedacht zu haben, das reicht halt nicht, und dann kommen auf einmal die Menschen.
Absolut, ja.
Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Bevor wir zu den letzten Fragen kommen, habe ich noch eine Frage inhaltlich. Und zwar, du hörst ja auch selber viele Podcasts. Welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen? Und was ist deine Antwort darauf?
Da fällt mir ein, eingepackte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Das muss ich aber deswegen sagen, weil mein Lieblingspodcast der Podcast Alles gesagt von der Zeit ist. Und da gibt es immer so ein Spiel, und in diesem Spiel kommt immer diese Frage. Und deswegen denke ich bei Podcast-Fragen immer genau an diese Frage und frage mich, wie würde ich sie wohl beantworten, wenn ich in diesem Podcast wäre. Aber und ich glaube,
das ist die Antwort.
Ja, die Antwort ist immer plastikfreie normale Gurke. Bei allen Promis, die bisher zu Besuch waren. Gut, aber Spaß beiseite. Du willst das bestimmt aufs Thema lieber noch beziehen. Ja, was wär noch eine Frage? Vielleicht, wie es jetzt weitergeht bei uns?
Wie geht's denn weiter?
Genau, also wie geht's jetzt weiter? Wir haben uns den Sommer genommen und haben quasi wirklich nochmal viele Feedback-Gespräche geführt und tatsächlich jetzt das Konzept eben nochmal ein bisschen überarbeitet und jetzt auch so uns Verstärkung bei uns gesucht, weil wir können das in dem Team, in dem ich bin, nicht alleine stemmen, dass wir es tatsächlich auch größer für die Organisation anbieten wollen. Und das wollen wir auch tun. Und was ich noch einen ganz wichtigen Aspekt finde, den wir, glaube ich, noch gar nicht beleuchtet haben, das ist nicht nur ein Mehrwert, ich sage jetzt mal, für die Teams, dass wir da mit den Workshops hereinkommen, sondern es ist auch ein ganz großer Mehrwert für uns, weil wir auch als Learning Organization, also als Einheit, die quasi, ja, ich sag mal, auf organisationaler Ebene versucht, die Entwicklung voranzutreiben, ganz viel lernen, wo drücken denn die Schuhe? Und da bin ich gerade auch dran, ein standardisiertes Verfahren, standardisiert, wie auch standardisiert es sein kann, zu entwickeln, dass wir dann quasi auch die Rückläufe bekommen von den Workshops. Weil wir zum Beispiel auch sagen wollen, hey, wenn wir einen Scrum Master haben, der sagt, boah, ganz ehrlich, ich traue mir das selber zu, diese Workshops zu halten, dann müssen auch nicht wir zwingend reinkommen, sondern dann kann das vielleicht auch ein Scrum Master, eine Führungskraft selber machen mit dem Team, diese Workshops nach unserer Vorlage zu machen. Aber was ganz wichtig ist, wir brauchen die Rückläufe davon. Wir müssen irgendwie und überhaupt nicht, um das zu reporten, ne, das ist uns, also wir wollen keine Daten erheben, um die irgendwo hin zu reporten, sondern wir wollen einfach nur für uns als Learning Organization, ich sage mal, noch ein Stückchen mehr rauskommen aus unserem Elfenbeintürmchen und wissen, was ist denn wirklich der Bedarf des Business gerade? Welche Skills sind denn die, die ganz hoch prior sind, die dringlich und wichtig sind? Und da hat sich schon ein bisschen was jetzt in den ersten drei Piloten abgezeichnet. Und ich bin total gespannt, was ich dann in einem Jahr sage, was das da so, was wir da so gelernt haben, welche Skills denn gerade eigentlich die wichtigen sind.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja viele von diesen Workshops auch selber durchgeführt. Wir haben auch Train-the-Trainer gemacht, also auch andere Leute enabled, das zu machen. Aber diesen qualitativen Input, ne, quantitativ, ne, Skill Management sprechen ja viel davon, ne, in irgendwelchen Systemen zu sehen, wie viele Leute wir mit Cloud Skills haben, ne, das machen halt viele Unternehmen, aber dieses qualitative Wissen, wo drückt der Schuh wirklich, was ist wirklich das, was die Leute bewegt und so, das mitzubekommen, das ist wirklich extrem wertvoll, da kann ich hier nur zustimmen, ja.
Absolut.
Gut, jetzt aber wirklich Richtung Abschluss geschaut. Vielleicht als letzte Frage noch die Frage, hast du eine Buchempfehlung, irgendein Buch, was dich bewegt hat oder zu dem Thema?
Ja, tatsächlich ein Buch, was mich gerade ziemlich umhertreibt, weil es viele, ich sag mal, Punkte trifft, die mich selber bewegen, ist The Real Book of Work von Christina Krogendorfer. Oh ja. Wahrscheinlich schon einige hier im Podcast auch mal erwähnt. Es macht ja gerade ziemlich die Runde. Und ich finde es einfach auch vom Format her ein tolles Buch, muss ich jetzt mal ehrlich so sagen. Genau, das ja, ist das, was auch bei mir gerade, weil halt viel systemische Organisationsentwicklung, großes Thema auch lernmäßig gerade bei mir ist, würde ich auf jeden Fall das jedem empfehlen.
Ja, die relativieren im Prinzip sehr viele Mythen zu New Work und darüber hinaus sowas wie, wir brauchen selbstorganisierte Teams und sagen, was dann eigentlich wirklich systemisch passiert und so weiter. Das ist super spannend. Oder sowas, wir müssen das Mindset verändern und sprechen dann darüber, dass man das Mindset von Menschen nicht verändern kann. Wir haben das im Lesezirkel auch bearbeitet und sind eigentlich darüber da rausgekommen beim Mindset, dass das eigentlich nicht um Mindset geht, sondern um Verhalten und Mindset eigentlich nur das Codewort dafür ist, ne? Und dann ist es vielleicht wieder okay, über Mindset zu sprechen, wenn man Mindset eigentlich gar nicht meint. Aber das ist schon sehr empfehlenswert, ja. Kann ich nur jedem ins Herz legen.
Ja, genau. Also vor allem, was halt so schön ist, es ist halt so ein bisschen ketzerisch, auch illustriert. Ja, und Das mag ich. Das trifft bei mir sehr viel. Und es ist tatsächlich auch irgendwie viel, finde ich halt wieder, wo ich sage, da habe ich in den letzten paar Jahren öfter mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, ah, gerade das Thema Mindset, ne? Und jetzt wieder ein Vortrag. Wir müssen doch alle nur positiv denken, dann wird das schon. Und immer diese Krummeler, die müssen doch einfach mal positiv denken. Genau.
Weil die Leute in Training, danach kommen die repariert zurück und funktionieren ja wieder.
Genau, so ist das.
Okay, ja, super spannend. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, Christine, und ja, danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Mein erster Podcast, in dem ich quasi selber dabei bin. Ich bin immer noch ganz aufgeregt und freue mich und vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Danke. Und damit bis zum nächsten Mal zum Lernexplorer-Podcast.